Hallo. Wir begrüßen euch zur jetzt mittlerweile vierten Folge von RW-Pod. Wir sind wieder am Start.
Dimi und Markus.
Und Stefan. Wir machen heute eine Spezialfolge, quasi mit den Eindrücken aus Marburg, denn wir waren in der letzten Woche auf dem mittlerweile 20. Studierendensymposium der Religionswissenschaft in Marburg und wollen dazu, wie gesagt, eine eigene Folge machen, in der wir A, kurz was zur Geschichte sagen, aber uns auch irgendwie mit dem Symposium selbst in Marburg auseinandersetzen, mit Inhalten und so weiter. Und ich denke, voran könnten wir erstmal stellen, irgendwie, was das Symposium überhaupt ist, irgendwie was zur Geschichte sagen, ja, zum Einstieg. Also das Symposium gibt es in dieser Form seit 1994, wenn ich mich nicht recht
Ja,
irre.
genau.
Es war von 94 bis 98 in Marburg. Ab 99 gab es dann quasi wechselnde Orte, an denen es stattfand. Deswegen war jetzt auch das 20-jährige Jubiläum wieder in Marburg, quasi am Ort der Geburt. In den letzten Jahren waren wir drei immer auf den Symposien und können daher irgendwie auch schon aus einer ganz eigenen Erfahrung berichten, dass das einfach eine tolle Möglichkeit ist, ein tolles Forum irgendwie zum studentischen Austausch über religionswissenschaftliche und darüber hinaus Themen, Inhalte, Studienschwerpunkte, Forschungsansätze etc. Und nebenbei lernt man einfach auch andere Städte kennen, andere Kommilitonen aus anderen Städten, auch zum Teil auch aus dem deutschsprachigen Ausland. Es waren immer wieder Österreicher dabei, die Schweizer in den letzten Jahren waren doch recht häufig dabei, zumal das im letzten Jahr auch in Zürich stattfand.
Richtig. Soweit ich mich erinnern kann, gab es auch mal das Bestreben, dass man im Wechsel, immer abwechselnd in den Jahren, das Symposium international ausrichtet. Ich glaube nicht, dass das immer so gut funktioniert hat. Allerdings kann ich mich daran erinnern, als das Symposium in Heidelberg stattfand, das war 2009, da war ich bei zwei Vorträgen, die auf Englisch gehalten wurden. Das waren Kommilitonen aus, also der eine Kommiliton war aus Polen, das weiß ich.
Das erinnere ich
Und ich
auch,
kann
ja.
mich auch noch an einen aus Dänemark erinnern. Ich glaube, dass der mittlerweile in England Fuß gefasst hat. Und die haben auch ihre Vorträge dann auf Englisch gehalten. Also insofern wäre es auch, wenn das noch weiterhin Bestand haben wird, das wird sich ja auch noch zeigen, dann ist das auch schon eine gute Übung, dass man mal vielleicht was auf Englisch hält oder sich zumindest mit ausländischen Kommilitoninnen und Kommilitonen auseinandersetzt. Ja.
Richtig.
Ja, soll ich mal kurz was noch ein bisschen zur Geschichte sagen?
Absolut.
Also, es hat sich nicht ganz so leicht herausgestellt, über die exakte Geschichte des Symposiums etwas herauszufinden, sodass wir das uns jetzt relativ halbherzig zusammengesucht haben aus dem Internet und aus einigen Unterlagen, die wir haben, und aus unserer Erinnerung natürlich. Und es sieht so aus, als dass das Symposium sich schon angedeutet hätte in den Jahren 86 und 87 in Marburg, als dort damals initiiert von Martin Baumann und Sebastian Murken eine Bundesfachschaftentagung ins Leben gerufen wurde, aller Studierender der Religionswissenschaft damals. Wer das nicht kennt, Bundesfachschaftentagungen werden auch heutzutage noch eigentlich relativ regelmäßig abgehalten. Und vor allem findet sich das eben in Fächern, die viel größer sind als die Religionswissenschaft, beispielsweise Biologie oder Mathe oder sowas. Abgekürzt wird das Ganze BUFATA, also einige Hörer haben das vielleicht schon mal gehört. Und diese Bundesfachschaftentagung fand wohl auch zunächst erstmal in Marburg statt. Dieser Initiatorenkreis, dem wohl auch dann in den folgenden Jahren beispielsweise Edith Franke und unsere Frau Klinkhammer angehörten,
Steffen Rink.
und Steffen Rink auch, die man heutzutage kennen kann, wenn man sich mit der Religionswissenschaft im deutschsprachigen Raum beschäftigt. Die haben das alles losgetreten und wie du eben sagtest, Stefan, erst ab 94 war es dann ein Symposium, sodass eben nicht nur der Fokus auf der Bundesfachschaftentagung lag, wo man sich über hochschulpolitische Themen auseinandersetzt und vielleicht auch etwas über die fachinterne Politik und auch fachinterne Inhalte, sondern dass es dann mehr um die Inhalte geht und so wie du das gerade schon eingeführt hast, dass man sich eben mit Themen auseinandersetzen kann, die man vielleicht gar nicht am eigenen Standort hat und mal auch andere Studierende kennenlernt.
Oder sich eben, entschuldige, auch gerade mit Studierenden austauschen kann, die ein ganz ähnliches Forschungsinteresse wie man selbst verfolgt und man solche Kommilitonen am eigenen Standort eben vielleicht nicht hat, ja, weil das weil man vielleicht in eine ganz andere Richtung möchte, als das am Standort irgendwie gegeben ist und man sich dann gerade über diese Netzwerke, die sich da bilden können, wunderbar auch austauschen kann, auch auf einer wissenschaftlichen Ebene vernetzen kann und eben Leute findet, die ein ähnliches Interesse verfolgen.
Ja, das denke ich auch.
Das habe ich also quasi irgendwie für mich festgestellt, das macht also schon, schon auch Sinn.
Genau, und es ist ein großer Mehrwert. Ne?
Absolut,
also können wir vielleicht auch gleich nochmal drauf eingehen, was unsere Impressionen waren aus dem vergangenen Symposium dieses Jahr. Da habe ich auf jeden Fall auch viele reichhaltige Ideen und so etwas mitgenommen. In der jüngsten Zeit fanden diese Symposien nun immer im Wechsel statt, in verschiedenen Städten. Grundsätzlich kann man dabei sagen, dass es sich auf einige Städte dennoch beschränkte vielleicht. Die Orte, wo es tatsächlich das Studium der Religionswissenschaft gibt, sowohl als eigenständiges Fach oder vielleicht auch angegliedert an die Theologie in den jeweiligen Universitäten, nicht in all diesen Städten fand es immer statt. Und soweit wir uns ja jetzt erinnert haben, kann ich ja mal kurz aufzählen, also mit Sicherheit kann ich bis 2006 zurückdatieren, da fand es nämlich auch in Marburg statt. Zu dem Zeitpunkt habe ich studiert, war aber nicht bei dem Symposium dabei. Und soweit ich mich erinnern kann, war es im Jahr davor, 2005 in Hannover, das weiß ich aber nicht mehr genau. 2006 also, wie gesagt, in Marburg. Mein erstes Symposium war in Leipzig, ein Jahr später, 2007. Danach folgte das Symposium in Münster, 2008, welches ich damals selbst mitorganisiert habe, mit einigen Kommilitonen. Da war ich also gerade so im sechsten Semester oder sowas. Und
wann bist du alt?
Oh Mann, ja. Und danach ging es dann 2009 nach Heidelberg, 2010 nach Hannover, 2011 nach Bayreuth, 2012 in Zürich und nun dieses Jahr 2013 zuletzt in Marburg, wieder in Marburg als 20-jähriges Jubiläum.
Genau.
Und Marburg ist da sicherlich auch ein schwer dichter Standort oder sowas. Und nächstes Jahr ist auch schon entschieden, wo es sein wird, Dimi. Wo ist es denn nächstes Jahr?
Nämlich hier, in Bremen.
Juppie. Genau, da können wir vielleicht auch gleich nochmal dann drauf eingehen, nachdem wir unsere Eindrücke von diesem Jahr beendet haben oder so, was uns da blühen wird, wenn es denn schon irgendwelche Infos gibt. Da ist dann Dimi der Ansprechpartner. Ja, dann gehen wir doch gleich mal in Medias Res und Dimi oder Stefan, ihr beide wolltet was zur Podiumsdiskussion sagen in Marburg, die jetzt stattfand. Das ist nämlich auch ein wichtiger Inhalt oder ein Modul dieses Symposiums. Also ihr Hörer, die ihr noch nie Symposien besucht habt, ihr könnt euch das so vorstellen, das findet immer am Himmelfahrtswochenende statt, über 4 Tage, wobei 3 Tage davon eigentlich nur Vortragstage sind. Diese Vorträge werden in Panels zusammengefasst, wie das bei Konferenzen üblich ist. Das heißt, man hört am Tag so, sagen wir mal, 3 bis 5 Vorträge. Es gibt parallel Vorträge. Diese Vorträge gehen in der Regel eine halbe Stunde plus Diskussionszeit. Zwischendurch wird ordentlich Kaffee getrunken. Diese Vorträge sind lose angelehnt am Thema des Symposiums, so wie das Symposium eben überschrieben ist. Aber in der Regel und auch in unserer Erfahrung kann man sicherlich sagen, dass die Themen ganz frei sind. Das heißt, Kommilitoninnen und Kommilitonen, die da teilnehmen, die stellen mitunter einfach ihre Bachelorarbeit vor, ihre Masterarbeit, eine Seminararbeit oder erarbeiten sich eben eigene Themen, die sie kurz zur Vorstellung bringen möchten. Es gibt sicherlich auch Leute, die vielleicht mit einem Thema schon eine Weile schwanger gehen und dann das mal vorstellen wollen, um sich Input zu holen, um das Ganze diskutieren zu lassen und eben auf der Suche nach weiteren Eindrücken von Kommilitoninnen und Kommilitonen außerhalb ihrer Uni sind, so wie du gerade sagtest, Stefan, dass man halt mal Input von woanders kriegt. Und im Rahmen dieses ganzen Programmes eines Symposiums, das soll ja jetzt nun nicht, also ich betreibe nun gerade Tradierung, aber man kann es natürlich in Zukunft auch anders handhaben. Jedenfalls gab es in den letzten Jahren immer ein öffentliches Diskussionspanel, welches insofern öffentlich war, als dass es für alle Leute der Uni, aber auch für Leute aus der Stadt zugänglich war. Und dort wurden dann eben Profis eingeladen, also promovierte oder habilitierte Wissenschaftlerinnen, die sich zu einem speziellen Thema geäußert haben.
Genau. Ja. Genau. Mitunter war es so, dass der Zuspruch der Öffentlichkeit immens war. Ich erinnere mich an das öffentliche Panel in Münster. Das war bei eurem Symposium, Markus. Da ging es, glaube ich, um um Islam in der deutschen Gesellschaft, wenn ich mich nicht recht...
Ja, eher so Religion in den Medien, in der Öffentlichkeit und wie das transportiert wird.
Mhm. Ja, aber irgendwas mit Islam war im Titel. Mhm. Und das erklärte auch, warum in Münster quasi der Saal aus allen Nähten platzte. Da war quasi die halbe Stadt auf den Beinen, zumindest gefühlt. Denn beispielsweise in Bayreuth erinnere ich mich daran, dass relativ wenig Leute aus der Öffentlichkeit daran teilnahmen, die eben nicht zum Symposium angereist waren.
Ebenso in Zürich, fand ich.
Ja, okay. Also das ist, also ich glaube, dass das irgendwie das Thema immer relativ viel ausmacht, ob das quasi auch die Öffentlichkeit interessiert oder zieht, ja, irgendwie interessiert, was denn da los ist. Aber es ist zumindest schön, dass es dieses Forum gibt, in dem sich auch nochmal die Religionswissenschaft im Rahmen dieses Symposiums quasi auch der jeweiligen Stadtöffentlichkeit präsentieren kann.
Absolut.
Okay. Also deswegen wird es das auch wieder in Bremen geben, soweit ich das weiß, von den Organisatoren.
Ich denke schon, ja.
Und das ist auf jeden Fall immer wieder so ein Leuchtturm, um auch wieder unsere Wissenschaft in der Gesellschaft nochmal zu verankern und auch mal wieder publik zu machen.
Ja, das stimmt. Die Kunst war dann, also mir war jetzt gar nicht mehr so bewusst, dass es so voll war in Münster. Damals war ich ja mit Organisieren beschäftigt und hatte dann irgendwie nicht so den Kopf für die tatsächliche Rezeption der Themen. Mhm. Es ist vielleicht die Kunst, dass man es sowohl an die Schwerpunkte einer Universität angleicht, das Thema, als auch solche Dinge wie, dass zum Beispiel jetzt in Marburg waren ja auch viele Externe dabei, viele alte Leute, die sich das Ganze angehört haben. Es kommt so ein bisschen darauf an, glaube ich, wie auch das wissenschaftliche Milieu in einer Stadt ist.
Ja, das stimmt.
Das wird in Bremen sicherlich schwieriger sein als in Münster. In Münster hat es direkt in der Stadtmitte stattgefunden, diese Podiumsdiskussion. Die Stadt ist universitär par excellence. Und in Bremen ist das eben ein bisschen anders. Das heißt, wenn es jetzt in Bremen im Haus der Wissenschaft stattfände, wären vielleicht auch noch mehr Externe da, als wenn wir das jetzt auf dem Universitätscampus stattfinden.
Genau. Das ist angesagt. Das Haus der Wissenschaft ist auf jeden Fall zentraler hier an der Domsheide verortet, wohingegen die Uni ein bisschen weiter außerhalb als Campus aufgebaut ist.
Wie in Bayreuth auch. Ja. Vielleicht war deswegen auch so wenig da los. Das kann natürlich sein.
Absolut.
Genau. Die geografische Lage oder topografische Lage in der Stadt mag damit zusammenhängen und die Wissenschaftsaffinität der Bevölkerung vielleicht auch, ja.
Kann man dann schon sozusagen schon mal festhalten, also für die kommenden Jahre ein knackiges Thema hilft, Leute kommen und dass das Fach auch wahrgenommen wird innerhalb der Stadt, das ist sicherlich auch sehr wichtig. Aus ich würde sogar sagen, sekundären und tertiären Gründen heraus, als dass beispielsweise hier in Bremen, wo viele Studierende während ihres Studiums schon mal irgendwie in religiöse Gemeinden in der Stadt gehen und das Ganze untersuchen, da stößt man eben dann auf mehr Gegenliebe, wenn das Fach Religionswissenschaft auch schon populär geworden ist.
Ja.
Weil gerade irgendwelche Gemeindepfarrer oder sowas, die kommen vielleicht dann zu solchen Vorträgen.
Ja. Genau, okay, dann zurück zum eigentlichen Symposium. Das war in diesem Jahr überschrieben thematisch mit Religion Was Here, Religion und Populärkultur. Nun gab es auch ziemlich viele Panels und Vorträge, die sich genau damit beschäftigten, mit quasi Religion in der Populärkultur oder Religion und Populärkultur. Es gab eine Menge zu religiösen oder religionshistorischen Inhalten in modernen Filmen, in Romanen, also in der Literatur, in Musik, also es gab tatsächlich relativ viele Vorträge, die sich damit beschäftigten und quasi diesem Oberthema versuchten zu folgen. Ja. Offensichtlich auch, weil es gerade einfach ein Forschungstrend ist und damit auch ein Trend, der auf die Studierenden abfärbt und irgendwie sie dazu ermuntert, das in ihren Arbeiten irgendwie zu thematisieren. Mhm. Ja, also ich fand das irgendwie ganz gut, also die haben das gut umgesetzt, ja.
Ja, fand ich auch. Also es war eigentlich genau das, das, was wir als erste Folge bei uns gestaltet hatten, das fand ja dann den Widerhall innerhalb des Symposiums, als dass immer wenn ich mit den Organisatoren gesprochen habe und so, für die war das schon ganz vorherrschend, das Thema. Und sie haben das auch immer wieder betont, dass sich alles am Thema orientieren sollte. Das war bei einzelnen Vorträgen natürlich manchmal nicht so.
Und ist auch nicht notwendig.
Genau, ist natürlich nicht notwendig. Aber ich finde auch, wie du sagst, Stefan, es gab viele Vorträge, die ich auch selbst besucht habe, die wirklich gut zum Thema gepasst haben, wo es eben um Film ging oder die Verarbeitung von Popliteratur oder so etwas. Da denke ich zum Beispiel an die Twilight Saga,
genau.
wo ich im Vortrag war, und das war wirklich sehr spannend und interessant.
Ja.
Und die Kommilitonin hat das sehr, sehr interessant dargestellt. Für mich als Nichtkenner dieser Vampirbücher war das wirklich interessant. Ja.
Und die ist auch sehr wissenschaftlich rangegangen.
Ja, genau.
Ja, sehr, trotz sehr.
Das Bias, sage ich mal.
Sehr literaturwissenschaftlich.
Sehr literaturwissenschaftlich.
Also, das muss
genau.
Ja, ja.
Aber dann, da muss ich dann gleich einhaken, genau. Denn das hatte ich eben schon andeuten wollen. Mhm. Die Vielfalt dieser ganzen Dinge, die man auf dem Symposium sehen kann, also der ganzen Vorträge, die ist mir dennoch nie ganz fremd. Das heißt, wir sehen daran, wie vielfältig auch methodisch und disziplinär die Religionswissenschaft überhaupt arbeitet.
Absolut.
Und ich lerne dabei auch immer wieder, wie ich vielleicht literaturwissenschaftlich an Themen herangehen könnte oder eben soziologisch. Oder manche, der Vortrag ist mir leider ausgefallen von Johanna Krechel, aber die hat in der Regel in den letzten Jahren, was ich so von ihr weiß, auch oft ethnografisch gearbeitet, einfach ganz stringent ethnografisch die Dinge beobachtet und aufgeschrieben. Das ist eine Methode, und diese Methodenvielfalt wird eben auch auf dem Symposium abgebildet. Und das finde ich toll, und ich habe mich eigentlich gewundert dieses Jahr, dass mir trotzdem alles so vertraut erschien, was im Prinzip bedeutet, und wenn das bei den meisten auch so war, dass die Religionswissenschaftler über einen reichhaltigen Methodenkoffer verfügen und irgendwie multimethodisch an die Dinge herangehen können.
Vor allen Dingen eben der Nachwuchs jetzt, der an
diesem
teilnimmt. Also gerade bei denen würde ich sagen.
Ja, genau. Vor allem, also ich hatte den Eindruck, dass bei dem Symposium jetzt auch viele jüngere Semester am Start waren. Oh, ja. Und die waren alle super gut drauf und haben ihre Dinge gut gemacht, und ich bin richtig stolz gewesen, dass sie alle so tolle und spannende Themen dabei hatten.
Also wir Bremer waren ja auch mit einer sehr großen Gruppe angereist.
Ja, genau, von uns waren ja auch einige jüngere Semester dabei.
Genau.
Ja, das stimmt.
Das war vielleicht mal ganz schön.
Ja, könnt ihr euch beispielsweise an einen Vortrag erinnern, den ihr gut fandet, und wollt ihn mal kurz darstellen, sodass die Zuhörer dann vielleicht mal so einen Einblick kriegen, wie so ein Vortrag aufgebaut ist oder sowas?
Stefan, willst du zuerst mal?
Ich kann die Frage auch zurückgeben, also ich...
Okay.
Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht überrascht mit...
nee, sicherlich nicht. Also jeder von uns hat ja ein paar Vorträge gesehen. Gerne fange ich dann mal
an. Gerne.
Also einer, den ich sehr gut fand, war von einem Heidelberger Studenten Namensvetter Dimitri, seinen Nachnamen kann ich
der war leider kompliziert
nicht, der war kompliziert
ja, ja.
Dimitri hieß er hat einen Vortrag, ich lese mal den Titel vor: Religionswissenschaftliche Theoriebildung im Namen des Zeichens. Zeichen, also ganz cool. Überlegungen zur Anwendbarkeit von Ernesto Laclaus Diskurstheorie. So, klingt kulturwissenschaftlich, ist es auch. Klingt vielleicht auch für das Symposiums Oberthema etwas weit hergeholt. Ja, passt aber total. Denn eine Anwendbarkeit dieser Diskurstheorie, also ein Feld, in dem sie angewendet werden kann, ist nämlich auch Popkultur. So, ohne groß darauf einzugehen, wer Ernesto Laclau ist, er ist dem Poststrukturalismus zuzuordnen, der Postmoderne. Es geht darum, dass halt in dem Vortrag angesprochen wurde, wie bestimmte Gruppierungen, seien es Nationen, aber auch im kleinen Stil Vereine, Institutionen, darunter würden auch Universitäten fallen, für sich selbst Sinn stiften und nach außen hin abgrenzen, dass sie halt ein für sich, also in sich geschlossenes System bilden. Nach Laclau ist es dann so, dass halt sprachlich eine eigene Sprache, die auf bestimmte Art und Weise geladen ist, benutzt wird. Ein Beispiel, was im Vortrag genutzt wurde, das fand ich sehr gut, das war nämlich die Rede, die George W. Bush 2001 am selben Abend, an dem die Anschläge aufs World Trade Center am 11. September stattfanden. Das war seine erste Rede danach, die sich auf das Thema bezog, hat Dimitri diesen Vortrag aufgeschlüsselt in Aussagen, die dem eigenen System, nämlich Amerika, USA, zuzuordnen sind. Das sind dann Aussagen, in denen Begriffe vorkommen wie Free World, God, Freedom, Liberty,
Nation wahrscheinlich,
Nation,
auch dabei,
Equality, ne? Und so weiter. Man kann das weiter stricken, wie man will. Wie diese Begriffe dem Feindbild zu dem Zeitpunkt noch wie heißt das, noch undefinierten, sehr vagen Feindbild des Others quasi entgegengesetzt wird. Das dann aber später im Laufe der Monate und im Laufe der ganzen Recherchen, die dann stattfanden, einen Namen bekommen haben, nämlich irgendwie doch Islam, konkret Osama bin Laden, Al-Qaida, bla bla bla, Terrorism und so weiter. So, wie diese Begriffe gegenübergestellt werden und dann ja, Systeme bilden,
ja, das eigene gegen das andere. Und diese Sprache kann man jetzt eben für alle institutionellen Bildungen festmachen.
Absolut.
Ja, das ist ja interessant.
Man kann das auch durchaus in Popkultur verorten. Man kann sich ja auch nicht nur eine Rede, sondern auch eine Serie angucken, einen Song anhören.
Ja, weil er, wie er im Titel ja gesagt hat, der Dimitri, es geht ja um Zeichen.
Und Zeichen
und die Semiotik mögen wir ja alle.
Die finden wir super.
Zwangsläufig, ja.
Danke, Dimitri.
Ja, überhaupt vielen Dank an die Referenten.
Ja, genau, sicher. Vielleicht konträr dazu könnte ich mal irgendwie so ein streng religionshistorisches, ja, also einen religionshistorischen Vortrag vorstellen, den ich mir angeschaut habe, den ich auch ganz gut fand, den ich mal einfach so lose rausgreife, und zwar von Moritz Maurer aus Heidelberg. Der war übertitelt mit Kein Rauch ohne Feuer, Modelle zur Entstehung des Feuerkultes in der Religion Zarathustras. Also, passt natürlich A zu unserem Thema der letzten Folge, genau, obwohl wir uns mit den Ursprüngen dieses Feuerkultes natürlich gar nicht beschäftigt haben. Ja, da ging es irgendwie, haben wir nur zumindest die Reinheit des Elements Feuer als relevant für die Religion Zarathustras erwähnt. Aber Moritz hat nun eben anhand, ich glaube, seiner BA-Arbeit oder so, vielleicht auch seiner Masterarbeit, das weiß ich nicht mehr genau, aufgezeigt, inwiefern archäologische Funde von Ritualstätten, von Städten, aber auch von als zumindest Tempel zu bezeichnende Städten in Mittelpersien Anlass dazu geben, zu vermuten, dass es eben schon einen vorzoroastrischen Feuerkult gab und inwiefern der nachher quasi Einzug in die zoroastrische Religion post-Zarathustra gefunden hat. Mhm. Ja? Und das hat er irgendwie ganz gut auch für einen sehr, sehr beschränkten Zeitraum irgendwie dargelegt. Er hat sehr, sehr viele Ausgrabungsstätten, Fotos gezeigt, aber eben auch irgendwie Lagepläne, wo man eventuell Feuerschreine oder so innerhalb dieser Anlagen vermuten kann. Und hat, ich glaube, mittelpersische Münzen gezeigt, die eben auch immer wieder das Feuer thematisieren, und hat irgendwie ganz gut so einen religionshistorischen Abriss darüber den Zuhörenden geliefert. Wie der eben zu verorten sei und auch wieder in der religiösen Umwelt der frühen Zoroastrier, also dann der Proto-Indo-Iraner, irgendwie zu sehen sei. Also das mal quasi als Beispiel für einen streng religionshistorischen Vortrag, ja, der auch natürlich wieder multi- oder interdisziplinär arbeitet, indem er archäologische Befunde irgendwie mit einbezieht, indem er quasi sprachwissenschaftlich, also ja, altpersische Zeichen etc. mit einbezieht und der eben auch für die Vielfalt solcher religionswissenschaftlichen Vorträge steht, gerade im Gegensatz zu vielleicht systemtheoretischen oder popkulturellen Themen. Ja, einfach nur mal, um die Breite auch darzustellen. Vielleicht hast du noch irgendwie quasi das Dritte, um das abzurunden, Markus, irgendwas?
Ja, also das, was noch nicht erwähnt wurde, wäre jetzt zum Beispiel mein Vortrag, den ich gehalten habe, aber darauf will ich nicht nochmal eingehen. Der war eher methodisch. Also überhaupt einige der Vorträge, es wird sich ja zeigen, wie die Leute halt so Zeit haben, sollen ja auch noch in einem Band abgefasst werden. Also das war jetzt eine Neuerung gegenüber der letzten Jahre, dass die Marburger sich erhoffen, dass eben die Referentinnen und Referenten ihre Vorträge noch einmal schriftlich zusammenfassen, in eine Reihenform bringen und dass das Ganze dann als Band angedockt an das Symposium in Marburg nochmal veröffentlicht werden soll. Das heißt, vermutlich werdet ihr über uns als Forum dann auch mitkriegen, wenn das veröffentlicht wird. Soweit ich mich erinnern kann, ist das aber erst für nächstes Jahr geplant, zum kommenden Symposium,
dass das Ding
fertig ist. Richtig. Da werde ich dann auch nochmal das in Aufsatzform veröffentlichen, was ich gemacht habe. Mein Lieblingsvortrag hingegen war von Nicole Karimi aus Freiburg, die mittlerweile aber in Münster wohnt, ein Vortrag, der heißt Nazar, religiöse Augenblicke im indischen Film.
Ja.
Da geht es auch im Film. Grundsätzlich geht es um den sogenannten bösen Blick, der durch Neid und Missgunst und vielleicht auch eine gewisse übertriebene Anerkennung des Gegenübers entsteht, den man aber mittels eines beispielsweise schwarzen Punktes, den man sich anklebt, kann man diesen bösen Blick abwenden.
Ja.
Und nun hat sie halt mitunter auch kitschige Bollywood-Filme untersucht, die aber von Verwendung dieses kleinen, kurzen, abergläubischen Rituals strotzen. Und hat immer wieder kurze Filmszenen und Sequenzen gezeigt, wo sie darauf hinweist, dass beispielsweise in einem Song, nachdem jetzt irgendjemand verliebt ist, da tanzt jemand und versucht eben symbolisch diesen bösen Blick von sich zu wenden, indem er sich einen schwarzen Punkt aufsetzt oder dem anderen einen schwarzen Punkt aufsetzt. Das ist also eigentlich eine ganz kleingliedrige Medienanalyse gewesen, die sie gemacht hat, indem sie wirklich etliche Szenen aus den Filmen immer wieder herausgesucht hat, geschnitten hat und die dann immer abgespielt hat während des Vortrags. Zusätzlich hat sie das Ganze eben unterfüttert mit einer Ritualtheorie und der Beschreibung dieser Glaubensvorstellung im nordindischen Raum eines bösen Blickes oder überhaupt im, ich glaube, das gibt es auch in Persien und in Pakistan,
diese
Vorstellung eines bösen Blickes und ist wohl mittlerweile auch Richtung Europa gewandert.
Durchaus, gibt es auch in
Griechenland. Ja, sie hatte da viele Beispiele dafür. Ja. Also das war mein Lieblingsvortrag.
Der war sehr
spannend.
Gut. Der war wirklich sehr gut.
Ja, und wie ich eben sagte, parallel dazu haben wir eben auch immer Vorträge verpasst, die dann gleichzeitig liefen.
Leider. Genau, ja, ja.
Ja, ja, also das war sehr schade, dass man sich manchmal entscheiden musste und alles Mögliche klang interessant und dann musste man eben das Beste nehmen oder das
ja, ja.
Oder eben zu jemandem gehen, den man schon kennt, damit man dann halt ihm einen Gefallen tut. Das ist mir dann manchmal passiert.
Ja, das gibt es durchaus. Aber zumindest interessant ist ja, dass wir drei uns kaum gesehen haben innerhalb dieser Panels, weil wir einfach
richtig,
ja, entweder irgendwie ein unterschiedliches Interesse hatten oder auch schlicht irgendwie uns aufteilen wollten, um hier für die geneigten Hörer auch alles quasi darlegen zu können.
Ja, das war das Bestreben. Ne?
Ja, ja, exakt.
Ja.
Vielleicht sollten wir noch mal einen kurzen Aspekt dieser Symposien ansprechen, der bisher zu kurz kam. Und zwar geht es auch über den wissenschaftlichen Austausch immer einfach darum, eine andere Stadt kennenzulernen, einen anderen Studienstandort, der vielleicht relevant wird, wenn man mal irgendwie vom BA in den Master wechseln möchte. Es liegt immer Infomaterial aus, glaube ich, irgendwie auf diesen Symposien zu BA und Masterstudiengängen an den verschiedenen Standorten. Man kann sich austauschen mit Studierenden, die vielleicht schon in diesen Programmen drin sind und vielleicht erfragen, wie das so abläuft.
Es findet auch eine Vorstellung, also das Grußwort am Anfang wird ja auch von den Dozenten vor Ort
quasi, genau, ja. Genau. Und genau, so kann man sich quasi orientieren. Man kann eben auch schauen darüber hinaus, nicht nur ob die andere Stadt einem zusagt, sondern auch ob die Uni einem zusagt oder ob man vielleicht irgendwie dann doch anhand der Gespräche mit Kommilitonen, die dort studieren, vielleicht dann doch davon absieht oder gerade dorthin wechseln möchte, ja?
Ja.
Also das ist was.
Vor allem abends beim Bier sind dann die Kommilitonen auch redseliger und erzählen vielleicht mal über Interne am Institut. Sodass man sich dann letztlich entschließt, oh ja, da gibt es ja irgendeine Professorin, die erfüllt genau meinen Schwerpunkt, da würde ich gerne studieren, unabhängig davon, ob vielleicht das Studienprogramm gar nicht so geschickt aufgestellt wurde.
Genau.
Es kommt ja immer so ein bisschen drauf an, ob man eigentlich einen guten Studiengang haben möchte oder eigentlich seinen Schwerpunkt wiedergefunden haben will.
Ja,
Balance.
Ja. Sodass, ja, wir hatten ja mal gesagt, im Rahmen des Podcasts wollen wir das auch nochmal machen, vielleicht einige Standorte vorstellen, aber um das dann direkt aus erster Hand solche Informationen zu kriegen, geht zu den Symposien.
Genau. Richtig. Und wenn ihr euren Standort vorgestellt haben wollt, dann schreibt uns an mail@rwpod.de.
Genau.
Ja, wir sind durchaus geneigt, Masterprogramme oder ähnliches auch gerade neu entwickelte Masterprogramme vorzustellen. Du hast gerade schon, Markus, das Bier am Abend angesprochen. Das ist, glaube ich, der letzte Aspekt, den man noch irgendwie erwähnen sollte. Natürlich sind wir alle auch soziale Wesen und natürlich wollen wir alle auch irgendwie abends nach quasi langen innerlichen Diskussionen entweder diese Diskussionen vertiefen, ja, oder eben auch über was ganz anderes reden. Und dazu bieten eben die ganzen jeweiligen Gaststädte wunderbare Gelegenheit. Also oftmals habe ich die besten auch wissenschaftlichen Gespräche abends beim Bier geführt oder halt bei dem jeweiligen Kaltgetränk, ja, der Wahl.
Genau. Also alkoholfreies Weizen.
Ne? Genau, das schmeckt auch sehr gut. Ja, genau, also man darf einfach diesen sozialen Aspekt nicht vergessen. Man ist in einer anderen Stadt, ja, und hat da irgendwie auch mal andere Eindrücke und man kann das quasi auch so ein bisschen unter Kurzurlaub verbuchen, der halt irgendwie zwar eher dem Festival entspricht, aufgrund des wenigen Schlafs und irgendwie der vielen intensiven Erlebnisse, die man dort hat, aber ich finde es einfach immer nett, dann auch tatsächlich andere Stadtführungen mitzumachen, wenn ich die Städte noch nicht kenne. Ich kannte jetzt Marburg schon, aber zum Beispiel in Bayreuth oder Heidelberg war ich doch auch ganz angetan davon, auch diese durchaus touristisch interessanten Städte auch einfach mal zu erkunden.
Genau. Ja, also man soll sich auch immer willkommen fühlen in der Stadt.
Exakt, so, ne? Ja, genau.
Das habe ich bisher auch immer getan.
Absolut.
Genau.
Absolut. Das war ich war ja seit 2007 auch auf jedem Symposium.
Ja.
Und ich war immer im Wintersemester im Ausland, sodass ich dann zum Symposium wieder in Deutschland zurückkehren konnte. Danke, dass du das angesprochen hast mit der Stadt, ne? Also es gab bisher, glaube ich, jedes Symposium hatte eine Stadtführung.
Ja.
Auch eine vielleicht herkömmliche Stadtführung im Sinne,
das cool,
dass man eben so ein paar Sehenswürdigkeiten kennenlernt, aber das fand ich auch immer sehr interessant.
Mhm.
Und damit haben wir dann auch die Stadt richtig kennengelernt. Und über die Aussagen der Kommilitonen dann eben auch nochmal ein bisschen eine andere Seite kennengelernt, vielleicht ein paar Geheimtipps, ein paar Studentenkneipen kennengelernt.
Das lokale Bier.
Und sowas. Genau, das lokale Bier, was lokale vermutlich Bier in Bayreuth alles andere übertrumpft hat.
Bisher, mehr, ja.
Muss man bisher wirklich sagen. Aber das war halt Franken. Ne?
Das ist aber auch keine Schande, um das
genau
zu sagen.
Genau.
Ja. Bleibt abzuwarten, was denn dann in Bremen nächstes Jahr als Bier
mal gucken,
ne? Serviert wird.
Ad hoc,
das wäre noch eine Überleitung.
Ich glaube, nach bisherigem Planungsstand kann ich sagen, dass es möglichst nicht Becks sein wird, weil irgendwie jeder Becks mit Bremen verbindet.
Ja, toll.
Und in Bremen haben wir auch Bier, damit wird auch der neue Master hier. Aber wir haben eben auch mehr Bier als nur das Becks zum Beispiel. Aber da können sich, glaube ich, die Hörer überraschen lassen, wenn sie auch gleichzeitig nächstes Jahr hier teilnehmen wollen.
Absolut.
Ja, Dimi, magst du noch ein bisschen was? Du bist ja im Planungsstab des Symposiums 2014 hier in Bremen. Markus und ich sind ja quasi keine Studenten mehr und deswegen auch nicht mehr involviert. Einfach ein bisschen was dazu sagen, was ihr so plant.
Also bisher sitzen wir am Antrag für den BMBF, also für das Bundesministerium für Bildung und Forschung, und wollen zusehen, von denen auf jeden Fall Gelder zu bekommen. Das hat die letzten Jahre mal geklappt und wir sind guter Dinge, dass es diesmal auch klappen wird. Es ist immer ein Zeitfaktor. Man bekommt, man geht zum Symposium, Himmelfahrt, am Ende, als letztes gibt es eine Feedbackrunde, dort wird auch gewählt oder abgestimmt, an welchem Standort das nächste Mal Symposium stattfinden wird. Und dann hat man quasi bis zum 1. Juni Zeit, Gelder zu beantragen. Das ist echt ein wirklich enger Zeitraum. Und das muss schnell geschehen. Hier nach dieser Sendung werde ich mich auch gleich rüber bewegen zu meinen Kommilitonen und denen helfen, den Antrag wieder weiter fertigzustellen. Viel ist noch nicht passiert. Thematisch werden wir gewisse Dinge nochmal ansprechen müssen. Wie wollen wir uns positionieren? Was gab es schon? Was wollen wir nicht wiederholen? Sind einfach noch nicht so weit mit der Planung. Ja, aber da passiert was und ich denke mal, in den kommenden Folgen werde ich ein paar Spoiler raushauen.
Ein paar Updates. Aber ich meine, erfahrungsgemäß gibt es zum Beispiel eine Webseite für das Symposium immer erst ab dem neuen Jahr und so. Das heißt, jetzt ist erstmal wieder so fast 9 Monate Ruhe oder sowas.
Ja.
Und die Organisatoren werkeln im Geheimen oder zumindest im Nicht-Öffentlichen. Und dann irgendwann, ich denke mal, ab Weihnachten oder so, sind dann auch immer viele Leute in der Religionswissenschaft wieder so, bald kommt ja das Symposium, wo ist es denn, wie meldet man sich an und solche Dinge. Und dann werden wir sicherlich auch nochmal dazu berichten, wenn das dann alles spruchreif wird.
Genau, vielleicht können wir dann auch nochmal irgendwie jemanden zweites einladen aus,
aus deinem Team.
Machen wir eine Feature-Sendung, aber das in einem halben, dreiviertel Jahr, denke ich, reicht es immer noch.
Absolut, genau.
Dann. Da gab es ja auch dann, glaube ich, diese offizielle Facebook-Seite dieses Studierenden-Symposiums. Die haben die Marburger an die Bremer weitergegeben, also die Administration. Das heißt, irgendwie
bei
Facebook läuft ja doch eine ganze Menge.
Ja.
Die werden wir auch verlinken auf unserer heute neuen Facebook-Seite. Das sei hier auch
sehr noch, gute Überleitung.
Das sei hier auch nochmal erwähnt. Genau. Wir haben jetzt irgendwie nach langen internen Diskussionen uns dafür entschieden, das testweise zu launchen. Wir werden das auf die Seite, also auf rwpod.de auf jeden Fall verlinken und spätestens bei der nächsten Folge auch die richtige URL unserer Facebook-Seite hier kundtun.
Genau, innerhalb der Folge dann einfach, könnt ihr bei den Notizen zur Sendung,
genau,
könnt ihr einfach einen Link finden zu Facebook, wo ihr uns dann auch liken könnt.
Genau, denn facebook.com/rwpod ist bereits belegt.
Leider.
Ja, leider. Nicht von einem Podcaster oder von irgendjemandem, der seinen Namen so abkürzt. Das ist jetzt einfach nicht mehr zu ändern. Deswegen gucken wir mal, was wir da finden. Aber auf jeden Fall hoffen wir auch darüber, noch mehr Hörer zu erreichen und versuchen einfach auch die Implementierung irgendwie dieses sozialen Netzwerk für unsere Zwecke. Ja, und das werden wir mal die nächsten Wochen laufen lassen.
Ja.
Und
genau.
Ja.
Dennoch möchte ich alle ermutigen, falls ihr Rückmeldungen habt, uns eine Mail zu schreiben, wenn es nicht öffentlich sein soll oder wenn ihr euch geniert. Wenn ihr euch hingegen nicht geniert, dann könnt ihr auch bei unserer Website rwpod.de einfach einen Kommentar hinter den jeweiligen Sendungen hinterlassen. Da gibt es keinen Knopf oder so etwas. Es gab schon Leute, die sagten, sie hätten es gar nicht gefunden.
Stimmt.
Da steht, hinterlasse eine Antwort.
Ja.
Denn es ist ja kein, also ihr könnt natürlich keine Antwort auf unsere Frage formulieren, sondern auch einfach irgendeinen Kommentar da hinschreiben. Macht das sehr gerne. Wir freuen uns über jegliche Rückmeldungen. Denn auch dann können wir uns verbessern oder Themen aufnehmen und wissen überhaupt erstmal, was denn jetzt so läuft.
Genau.
Und ob wir Radio beziehungsweise Internet hat ja immer so eine, es ist ja so ein bisschen in den Äther hinaussenden und man weiß gar nicht genau, was passiert. Also wir laden euch herzlich dazu ein, Rückmeldungen zu liefern, wenn ihr das wollt. Ansonsten könnt ihr natürlich weiterhin stille Rezipienten bleiben.
Sehr gerne, ja.
Und auf unsere unregelmäßig erscheinenden Folgen warten. Von denen es aber in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich noch einige geben wird.
Sicher.
Und ich denke auch, dass wir trotz Semesterferien dann irgendwie in einem gewissen Turnus weitere Folgen publizieren werden.
Ja.
Vielleicht ja gerade dann.
Ja, genau, das stimmt.
Genau, ja.
Besser. Genau, vielleicht haben dann auch Kommilitonen, die sich beteiligen wollen, noch ein bisschen mehr Interesse oder Zeit,
genau,
sich zu engagieren.
Ja. Ja, meldet euch. Gebt uns Feedback, wir freuen uns drauf.
Liked uns.
Kann man genau, uns? Man kann uns ab heute Nachmittag liken,
ja. Ja, genau. Heute, eben als ich auf der Webseite war, stand, sei der Erste, der RWPod liked.
Genau.
Das habe ich dann auch gleich geliked.
Nice. Ja. Wenn ihr sowieso auf Facebook mit uns befreundet seid, werdet ihr es heute Nachmittag sehen und wir werden es auch massiv posten. Und ja.
Gut.
Erzählt euren Freunden. Hört es euch immer wieder an.
Auch euren Eltern.
Genau.
Genau, eurer Oma auch.
Genau, die kann es auch irgendwie hören.
Ja, genau.
Auf ihrem iPod.
Wenn ihr mal wieder eine Diskussion hattet mit euren Eltern oder mit euren Großeltern, dass Deutschland ja ein christliches Land sei, unumwunden, dann könnt ihr uns auch gerne eine Anfrage stellen, ob wir euch nicht irgendwie eine vernünftige Gegenantwort dafür liefern können. Ich mach das dann.
Genau.
Ich habe mich neulich gestritten. Naja.
Ja?
Okay,
oh,
also
okay.
Wir hören mal auf.
Ne? Ist drum, ja.
Ja, okay.
Tschüss.
Tschüss.